Deutschlandfunk, Kultur heute.
In der Mitte heiter wäre auch mal ein schöner Dramen- oder Komödientitel. Je suis une actrice médiocre. Ich bin eine mittelmäßige Schauspielerin. Das sagt bei Kultur heute nicht Michael Köhler am Mikrofon über sich, sondern die Darstellerin im neuen Stück von Virginie Despentes am Théâtre de la Colline in Paris. Dazu mehr an zweiter Stelle. Über eine Salma Schocken-Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin hören wir und über eine Chemnitzer Podiumsdiskussion zum Thema die Kunst viele zu bleiben. Zuerst aber Filmkunst. Vor einer guten Woche ging's los, die internationalen Filmfestspiele im südfranzösischen Cannes. Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat seit 15 Jahren beim Filmfestival in Cannes erstmals wieder einen Film vorgestellt. Er heißt Ein einfacher Unfall. Und die Kollegin und Filmkritikerin Katja Nikodemus hat das gesehen an der Croisette. Frau Nikodemus, was ist das bitte schön für ein Werk unter diesem Titel It was just an accident?
Ja, der Film, der spielt nach dem Gefängnisaufenthalt letztlich und er ist inspiriert von Jafar Panahis Gefängnisaufenthalt. Er war ja dreimal im Gefängnis im Iran und dieser Film zeigt eben, wie Misshandlungen und Folter nachwirken und Leben zerstören können. Also es geht um einen einfachen Arbeiter, Wahid, der zufällig seinen Folterer erkennt in einer Alltagssituation. Er kidnappt ihn mit seinem Lieferwagen und er nimmt Kontakt zu anderen ehemaligen Gefängnisinsassen auf, darunter auch zwei Frauen. Und diese Gruppe, die fährt nun in der Stadt herum. Ein weiterer früherer Gefängnisinsasse, der stößt zu ihnen. Und die Frage, die jetzt diskutiert wird, ist, was tun? Sollen wir Rache üben? Sollen wir den Folterer schlagen, töten, freilassen? Und in den Diskussionen während dieses Roadmovies gibt es immer wieder den Standpunkt, wir sind anders, wir sind keine Mörder, wir können nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Und dieser Film hat auch einen leisen Humor. Es geht eben um die Korruption, die sozusagen der Running Gag. In diesem Film, in allen erdenklichen Situationen, fordern Menschen Bestechungsgeld auf dem Parkplatz, weil der Lieferwagen voller Menschen Aufmerksamkeit erregt, an der Tankstelle, im Krankenhaus. Ja, und eben auch dieser Film, It Was Just an Accident, ein einfacher Unfall, ist auch wieder ein wirklich beeindruckender Film über den Iran, über Teheran, über die Verfasstheit einer Gesellschaft.
Ein jahrelanges Reiseverbot ist aufgehoben. Panahi war angereist, um seinen Film zu zeigen. Sie haben ihn, Katja Nikodemus, auch für die Wochenzeitung Die Zeit interviewt. Mich und uns interessiert, wie tritt er denn auf? Was hat er zu sagen?
Das war natürlich jetzt hier gestern auch erstmal eine ganz besondere Premiere, weil 15 Jahre lang, Sie haben es schon gesagt, hat er eben trotz Berufsverbots Filme gedreht. 15 Jahre konnte er wegen Reiseverbots kein Festival besuchen. Und natürlich war das total berührend, als er gestern mit seiner Crew, mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern das Kino betrat. Und bei der langen Standing Ovation nach dem Film hatte man das Gefühl, dass der Applaus natürlich und auch die Bravo-Rufe jetzt auch dem Mut dieses Regisseurs gelten und allen dem Mut aller Beteiligten. Also die Schauspielerinnen zum Beispiel trugen keinen Schleier, auch Panahis Frau Zahreh Saidi nicht. Und das war natürlich ein Zeichen des Widerstands auch jenseits der Leinwand. Und Panahi hielt eben nach dem Film eine kurze Ansprache, in der den Filmschaffenden widmete, die im Iran Berufsverbot haben. Wegen ihrer Unterstützung eben der Bewegung Women Like Freedom, eben auch vor allem den Schauspielerinnen hat er den Film gewidmet. Ja, und heute auf der Pressekonferenz sprach er sehr offen über seine Erfahrungen im Gefängnis, die dem Film eben zugrunde liegen. Er sprach auch über das Berufsverbot, weil er musste diesen Film natürlich trotzdem jetzt, obwohl er das nicht mehr hat, musste ihn heimlich drehen wegen des Themas. Ja, und weil Sie mein Interview jetzt erwähnt haben, in der Zeit, Jafar Panahi hat darin so gnadenlos offen über das Regime gesprochen, es kritisiert. Er sprach über, ja, über die Repression, die er hatte. Er erklärte letztlich, dass dieses Regime tot sei, nur noch eine leere Hülle sei, keine Legitimation der Bevölkerung habe. Und ich habe mich gefragt, oh, why, wird er das autorisieren? Und er hat nichts gestrichen. Und man hat wirklich das Gefühl, dass er überall jetzt kein Blatt vor den Mund nimmt. Er legt sich offen mit dem Regime an und dieser persönliche Mut und dieses Risiko, davor kann man sich wirklich nur verneigen.
Also diese Erfahrungen fließen offenbar in den Film ein. Dass er bestimmt unter den Favoriten ist, ist, glaube ich, keine Hellseherei. Katja Nikodemus, nach dem Film ist vor dem Film. Sie kommen naturgemäß aus einer Vorführung. Wir müssen noch über ein Werk sprechen von Carla Simón, einer katalanischen Regisseurin. Was ist das für ein Film unter dem Titel Romeria?
Ja, wir müssen, wir dürfen, weil ja, vor ein paar Minuten hat diese Premiere hier geendet, auch mit sehr herzlichem Applaus. Und nur ganz kurz, die spanische Regisseurin Carla Simón, die erzählte ja 2017 in ihrem ersten wunderbaren Film Carlas Sommer von ihrer Kindheit, vom Drogentod ihrer Mutter, und sie ist ja bei ihrer Tante aufgewachsen. Dann hat sie 2022 mit Alcaraz den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen und jetzt stellte sie eben heute im Wettbewerb von Can Romería vor, einen wieder autobiografischen Spielfilm, sozusagen die Fortsetzung des ersten Films, und die 18-jährige Heldin, die fährt in die spanische Küstenstadt Vigo und sucht dort nach den Spuren ihres Vaters, der ebenfalls an Drogen und AIDS gestorben ist. Und sie stellt sich eben der Verdrängung von dessen Familie. Und der Film ist mit der Handkamera gefilmt. Und da kommt, sieht man auch durch diese Form, dass in der Familie was in Bewegung kommt. Ja, also ich meine, es gibt 7 Filme von Frauen unter 22 Wettbewerbsfilmen in Cannes. Und ich finde auch Carla Simons Film zeigt, dass dadurch auch andere Blicke und Blickrichtungen im Festival einziehen. Also man kann sagen, auch hier kommt wirklich was in Bewegung.
Wir sind gespannt, wie das ausgehen wird. Am Samstag wissen wir mehr bei der Preisverleihung. Live aus Cannes von den Filmfestspielen Katja Nikodemus mit Eindrücken und Begegnungen mit Jeffrey Panahi und mit der Regisseurin Carla Simón. Wir wechseln von der Film- zur Bühnenkunst, zur Sprechbühne. Die Autorin, Essayistin, Filmregisseurin Virginie Despentes, das ist eine Ikone der sogenannten queeren Literatur. Ihr bislang größter Erfolg literarisch war die Romantrilogie Das Leben des Vernon Subutex. Aktuell brisante gesellschaftliche Themen wie MeToo, Corona, Cancel Culture oder soziale Medien greift sie auf. Als Bühnenregisseurin trat sie vor einem Jahr im Théâtre National du Nord in Lille hervor, wo sie ihr Stück Vogue inszenierte. Nun die Fortsetzung. Ihr Romancero Queer am Théâtre National de la Colline in Paris ist der zweite Teil einer als Trilogie angelegten Reihe. Eberhard Spreng sah dieses Theater auf dem Theater über das Theater.
Ein queeres Ensemble soll Bernarda Albas Haus des andalusischen Poeten und Dramatikers Federico García Lorca spielen. Das hat sich ein Macho-Regisseur ausgedacht, dessen Anweisungen wir immer nur aus den Lautsprechern hören. Lou sofort auf die Bühne etwa. Und immer wenn später eine der Akteurinnen wieder von der Probe zurückkommt, dann ist sie innerlich zerstört, verunsichert, voller Wut und Trauer. Ich bin eine mittelmäßige Schauspielerin. Ich habe nicht viel drauf. Mir fehlt Musik. Ich habe ein cool Lächeln. Mein Haar ist stumpf. Ich bin nicht sexy und verstehe die Regieanweisungen nicht. Das sagt Clara Ponceau in der Rolle der Lou und lässt sich von ihren Leidensgenossinnen trösten. Gespielt wird das auf einer nüchtern abstrakten Bühne mit Quadern und Podesten, weit weg von Lorcas stickigem Haus und weit weg vom Making-of-Realismus der Schminkzimmer. Was bei Lorca die Unterdrückung der spanischen Frau unter dem Sittendiktat einer machistisch beherrschten Gesellschaft war, ist hier die Unterdrückung eines queeren und migrantischen Ensembles unter der Herrschaft eines monomanischen Künstlers. Und die funktioniert auch, weil diese Figuren untereinander zunächst alte Rechnungen zu begleichen haben, die eine der anderen mal den Lover ausgespannt hat oder weil sie sich gegenseitig vorhalten, noch nicht den richtigen Dreh im Kampf gegen Diskriminierung gefunden zu haben. Diese Zerstrittenheit muss in eine Front gegen den Regisseur gewendet werden. Der erste Teil des Abends riecht deshalb dramaturgisch etwas nach Empowerment-Pädagogik. Das ist sprachlich pointenreich witzig und manches erinnert entfernt an den Käfig voller Narrenfilm von 1978. Mit einem entscheidenden Unterschied. Denn das hier ist kein Spiel, keine Travestie prominenter Cis-Männer in einer Epoche linker Aufbrüche, sondern eine Aufführung von Menschen, die in einem verschärften Klima der Intoleranz genau wissen, wovon sie reden. Immer wieder zielen die Soli auf die politische Situation als Ganzes und auf Parallelen mit der Aufkunft der Franco-Diktatur, dessen frühes Opfer Lorca war. Ich gehe durch Paris und sage mir, wie schön ist die Stadt. Ich liebkose jede Straßenecke mit meinem Blick wie etwas, von dem ich mich trennen muss. Alles wird verschwinden. Meine Augen sind voller Tränen, weil keiner von uns einen schönen Tod sterben wird. So wenig wie Lorca, den sie mit Kugeln durchsiebten, weil er schwul war. Soraya Garlanc spricht einen dieser von poetischen Findungen durchsetzten Kampfmonologe der Virginie Despentes. Sie sollen Anschluss finden an Lorcas Duende, diese dunkle Kraft, von der die andalusische Kunst durchsetzt sein muss, wenn sie respektiert werden will. Virginie Despentes ließ sich von dessen Gedichtsammlung Romancero Gitano auch für den Titel ihres Stücks inspirieren. Es ist eine Mischung aus Making-of-Komödie, Spottrede, politischem Manifest voller Wut und trauriger Melancholie. Sie haben die Macht der Waffen. Sie zerstören, sie terrorisieren. Aber wir haben immer existiert und werden immer existieren. Wir sind Brückenbauer über dem Abgrund zwischen Welten, Sprachen und Identitäten. Das ist in seiner hehren Gefühligkeit ganz nah am Kitsch. Aber Romancero Queer ist eben auch ein Versuch, einen argumentativen Raum zu schaffen, von dem aus man queere und migrantische Diskriminierung adressieren kann. Lorca vollendete sein Bernarda Albas Haus 2 Monate, bevor er von frankistischen Milizionären ermordet wurde. In einem Raum politischer Dringlichkeit positioniert sich Virginie Despentes. Sie ist dem andalusischen Dichter so mit ihrer Making-of-Komödie womöglich ungleich näher gekommen als Katie Mitchell, die jüngst auch auf dem Berliner Theatertreffen Bernarda Albas Haus als inszenatorische Kunstübung mit hinzuerfundenem blutigem Skandalbeiwerk aufjazzte, um es unserer von Gewalt verrohten Seherfahrung anzupassen. Vielleicht ist die zornige Poesie der Virginie Despentes kraftvoller als Mitchells Realismus. Das Pariser Publikum feierte ihr neues Stück als Befreiung von Denkverboten in einer polarisierten Gesellschaft.
Sagt Eberhard Spreng. Die Kunst, viele zu bleiben, so heißt eine Veranstaltung in der Hartmann-Fabrik Chemnitz heute Abend. Die ehemalige Lokomotivenfabrik ist das Zentrum der EU-Kulturhauptstadt Chemnitz dieses Jahr. Die Kunst, viele zu bleiben, sei besonders herausgefordert, wenn die Demokratie, das Miteinander der Vielen eben, von autokratischen Kräften bedroht ist. Welche Rolle hat in diesem Augenblick die Kunst, fragen die Veranstalter. Und darüber sprechen Philipp Bruch, den kennen wir vom Zentrum für politische Schönheit, die Dramatikerin Sascha Mariana Salzmann und der Journalist, Schriftsteller, Theaterkritiker Simon Strauß ist auch dabei. Und ihn habe ich gefragt, die Aufforderung oder die Kunst, viele zu bleiben, lebt ja von einer Unterstellung, nämlich, dass angestrebt wird, nicht viele zu bleiben, lieber wenige zu werden?
Also ich glaube, die Frage, die diese Veranstaltung stellt, ist ja die, wie kann eine Gesellschaft es schaffen, nicht zur Konformität zu zwingen, ja, sondern dass man auch sozusagen Außenseiter, Randständige, vielleicht auch Seltsame akzeptiert und gerade eben in der sozusagen Unterschiedlichkeit eine Qualität erkennt. Natürlich muss auch eine Gesellschaft sich auf bestimmte Dinge einigen. Es braucht die berühmten Fahnenwörter, hinter denen man sich vereinigen kann. Aber ich glaube, die Kunst kann immer daran erinnern, würde ich jedenfalls deuten, dass Außenseitersein auch etwas ist, was den Menschen ausmacht.
Wir sprechen in einem Moment, wo übrigens das berühmte Buch von Hans Mayer, Außenseiter, 50 Jahre alt wird. Und die Festnahme mutmaßlicher Rechtsextremisten heute bekannt gegeben wurde. Eine jugendliche Gruppe, Terrorgruppe, Neonazis, letzte Verteidigungswelle. Es gibt also offenbar Angriffe auf so eine Vielheit. Kann und sollte, um zum Kern vielleicht der Frage zu kommen, die Kunst, Freiheit und Gemeinsinn vermitteln, also positive Zukunftsbilder entwickeln, wie eine Frage des Abends lautet?
Finde ich eine Überforderung an die Kunst. Sie muss nicht positive Zukunftsbilder vermitteln. Sie soll sich überhaupt für Bilder interessieren und eine Sprache entwickeln, die sich unterscheidet von der, die normal geworden ist, die konventionell geworden ist, die umgangssprachlich geworden ist. Kunst muss leuchten durch Andersartigkeit und natürlich Humanität vermitteln. Aber das, meine ich eben, ist nicht nur, da werden wir uns sicher heute Abend streiten, nicht nur möglich, indem man Imitationen des Politischen macht, sondern indem man auch Konfrontationen zum Politischen hinmacht, nämlich durch Ästhetik. Und deswegen wäre ich immer vorsichtig, einen Auftrag an die Kunst zu vermitteln, weil wenn der Auftraggeber wechselt, dann haben wir den Auftrag auf einmal ja auch nicht mehr gern.
Das hatte Heine schon nicht gerne, der nannte das dann Tendenzpoesie, ne?
So ist es.
Kunst ist wesentlich Kunst, nicht Aktion oder Aktivismus, sonst ist sie Tendenzkunst. Können darstellende Künste zur demokratischen Praxis bewegen oder zu Teilhabe und Zusammenhalt, wie auch eine der Fragen des Abends lautet?
Also in einer bestimmten Weise natürlich, in der sie nämlich sich das Hineinversetzen in, das ist natürlich eine Plattitüde, die Empathiefähigkeit und so weiter, aber ich glaube nach wie vor daran, ja, dass wenn wir uns einen Roman oder eben im besten Falle jetzt auch ein Theaterstück anschauen und auf einmal merken, es gibt ein Herz auch in jemand ganz anderem, der ganz anders ist als man selber, ja, das ist schon eine sehr demokratische Eigenschaft, wenn man sich das vorstellen kann, dass der andere auch ein schlagendes Herz hat. Und dazu kann eine darstellende Kunst beitragen, die schlagenden Herzen der anderen wahrzunehmen.
Sie treffen mit Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit zusammen, mit Sascha Mariana Salzmann. Ich glaube, man muss sich verabschieden von dem Glauben, wer Kultur macht, der ist sich immer schon einig. Sondern im Gegenteil gilt doch eigentlich, Kulturkonflikt entsteht durch Kulturkontakt.
Absolut. Und die Kunst viele zu bleiben, die drücken wir an dem Abend sicherlich auch aus. Wir haben sehr unterschiedliche Ansätze, sehr unterschiedliche Richtungen. Ich schaue das, was beide machen, mit einem Interesse und auch mit einem gewissen Beeindrucktsein an. Für mich selber, ich würde mich ja gar nicht so sehr als Künstler jetzt sehen, aber als jemand, der Kunst leidenschaftlich wahrnimmt und für den Stellenwert der Kunst in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft versucht, den Finger zu heben. Ja. Da ist das eben schon die Frage, wie wollen wir uns jetzt in den nächsten Jahren, worauf wollen wir uns einigen? In Zeiten der berühmten knapper werdenden Kassen, in Zeiten der Ideologisierungstendenzen, der Frage Freund, Feind und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir einen neuen Mut schöpfen, ästhetische Argumente für die Kunst zu definieren. Ja, die Dogma-Bewegung, ich sage nur das eine Beispiel, ist jetzt schon ein bisschen her. Was kam eigentlich danach? Was ist los auf dem Theater? Was ist los in der Gegenwartsliteratur jenseits von den Themen und den Dingen, die dann in den Programmheften stehen, was das alles mit uns und unserer Zeit zu tun hat? Darum darf es der Kunst nicht alleine gehen, sondern sie muss eine Eigenständigkeit wieder entwickeln und eine Unabhängigkeit, würde ich auch sagen. Gerade, wenn ich diese kleine Pointe mir erlauben darf, in Zeiten, wo ja Kulturstaatsminister dann offenbar auch von anderen Lagern jetzt gestellt werden, wo man dann ja auch die Frage stellen kann, ist es eigentlich so gut, wenn Politik und Kunst sich immer so einig und nah sind.
Sagt Simon Strauß über die Kunst, viele zu bleiben. Eine Diskussion heute Abend in der Hartmann-Fabrik Chemnitz. Wer war Salman Schocken? Der Konsument in Berlin der 30er Jahre würde sofort sagen, klar, die Kaufhauskette mit erschwinglichen Produkten für jedermann. Der Literaturliebhaber denkt an den gleichnamigen Verlag aus dem Jahr 1931, der bis 1938 bestand und jüdische Autoren verlegte. Schockens Warenhäuser waren zuvor schon enteignet, arisiert worden, wie es in der NS-Sprache hieß. Salman Schocken floh nach Palästina, gründete das Publishing House und nach dem Krieg 1945 gab es Schocken Books in New York. Das Jüdische Museum Berlin erinnert an ihn, indem es Waren aus den Kaufhäusern, Bücher aus seinen Verlagen zeigt. Die Objekte werden zum Sprechen gebracht, denn Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen kommentiert das Ganze. Sebastian Engelbrecht sah und hörte.
Kaufhausketten von jüdischen Besitzern aus den 20er und 30er Jahren wie Wertheim und Hermann Tietz, kurz Herti, sind bis heute in Deutschland bekannt. Aber Schocken? Die Geschichte der Kaufhauskette Schocken kennt kaum jemand. An dieser Stelle klärt jetzt das Jüdische Museum Berlin auf und widmet dem Gründer Salman Schocken eine Ausstellung. Allerdings ist sie weniger informativ geraten, vielmehr künstlerisch. Salman Schocken, der auch Verleger war, wird durch Texte von Joshua Cohen vorgestellt, des US-amerikanischen Autors und Pulitzer-Preisträgers. Zu den ausgestellten Kaufhausprodukten aus der Weimarer Zeit hat Cohen Texte wie diesen über eine Nivea-Cremedose von 1924 verfasst.
Nivea Cream Jar. Because the face too deserves renewal. Restore what time steals without illusions.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
He who decides is free, for he has approached the face.
In diesen halb deutschen, halb englischen Texten hat Cohen Werbebotschaften für einzelne Produkte verwoben, mit Zitaten aus Büchern, die der Schocken Verlag publizierte. In diesem Falle also verbindet Cohen Nivea-Werbung der 1920er Jahre mit Sätzen des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber aus derselben Zeit. Der 44-jährige Joshua Cohen, der selbst von deutschen und ungarischen Juden abstammt, ist fasziniert von der unternehmerischen Doppelexistenz Salman Schockens. 20 Kaufhäuser betrieb er mit einem Schwerpunkt in Sachsen und einer Deutschlandzentrale in Zwickau. Zugleich veröffentlichte er in den Jahren 1931 bis 1938 fast 250 Bücher. Ähnlich wie die Inselbücherei gründete er die Bücherei des Schocken Verlags, eine Reihe von Büchern vor allem von jüdischen Autoren wie Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem. Erschwinglich und im Taschenbuchformat.
You run these department stores.
Man betreibt diese Kaufhäuser. Und diese Kaufhäuser, die keine Luxuskaufhäuser sind, mehr fürs Volk, ermöglichen dann die Publikation von Kafka oder Moses Mendelssohn oder Buber oder Agnon. Für mich ist das ein interessantes Phänomen.
This to me is an interesting phenomenon.
Als Unternehmer war Schocken dem kapitalistischen System verpflichtet. Als Verleger galt seine Passion der jüdischen Literatur. Monika Sommerer, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, beschreibt die Spannung in Schockens Biografie.
Es war schon seine Grundidee. Also wie hängt das eigentlich zusammen? Kapital und Kultur. Und bei Schocken ist es ja auch so gewesen, dass er seine Verlage, zumindest in der deutschen Zeit, finanziert hat durch seine Kaufhäuser.
Er selbst war bereits 1933 nach Palästina ausgewandert. 1940 emigrierte er in die USA. An beiden Orten wirkte er weiter als Verleger. In Palästina übernahm er die Zeitung Haaretz, die sich bis heute im Besitz der Familie Schocken befindet. In den USA gründete er den Verlag Schocken Books. Schocken hatte eine innerjüdische Mission.
Schocken begann als ein Verleger, der versuchte, die assimilierten deutschen Juden an ihre religiösen Wurzeln zu erinnern, wie er sich ursprünglich auch bemühte, die Kultur der Ostjuden und Jiddisch den westlichen, verwestlichten Juden zu bringen, die keine Beziehung zu ihr hatten oder sie verloren hatten.
Am deutlichsten ist Salman Schockens Vermächtnis bis heute in Israel spürbar. Unter dem Titel Haaretz versammelt sich die liberale Linke in den Städten.
Es ist Schocken zu verdanken, dass die liberale deutsch-jüdische Kultur zum Kern der liberalen israelischen Kultur und der israelischen Linken geworden ist. Und was bleibt jetzt von der israelischen Linken? Sie wird verkörpert von der Familie Schocken, die bis heute Eigentümerin der Zeitung Haaretz ist.
Es lohnt sich, die Spuren zu erkunden, die Salman Schocken in Deutschland, Israel und in den USA hinterlassen hat. Da Schocken hierzulande so wenig bekannt ist, hätte eine in erster Linie informierende Ausstellung aber mehr Sinn gehabt. Die Texte des Künstlers Joshua Cohen mögen ästhetisch ihren Wert haben, aber verstehen wird sie nur, wer schon als Experte ins Museum kommt.
Sagt Sebastian Engelbrecht. Der Bundestagsausschuss für Kultur und Medien hat sich heute auch konstituiert. Wer ihn wohl leitet? In den Kulturmeldungen weiß mehr Henning Hubert.
Bei diesem Ausschuss hatten die Grünen das Vorschlagsrecht. Vorsitzender des Kulturausschusses wurde der Kölner Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann von den Grünen. In Zeiten der Ampelkoalition war er der Queerbeauftragte der Bundesregierung. Er löst die SPD-Politikerin Katrin Budde ab, die nicht mehr für den Bundestag kandidiert hatte. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, hat nach der Wahl Lehmann gratuliert und sich erfreut gezeigt, dass die Grünen diesen Ausschussvorsitz gezogen hätten. Zimmermann betonte, dass der Ausschuss das parlamentarische Gegenüber von Kulturstaatsminister Weimar sei. Den letzten International Booker Prize hatte die deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck gewonnen. Jetzt ging die in London vergebene Auszeichnung für hervorragende fremdsprachige Belletristik nach Indien an die in der dravidischen Sprache Kannada schreibende Banu Mushtaq. Sie ist eine Frauenrechtsaktivistin und schildert das Leben von Frauen in den Gesellschaften Südindiens. Mushtaq wurde unter anderem durch eine Fatwa bedroht, nachdem sie sich öffentlich für das Recht von Frauen ausgesprochen hatte, in Moscheen beten zu dürfen. Sie wurde jetzt gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Deepa Basti für die Kurzgeschichtensammlung Heartlamp ausgezeichnet. Die beiden teilen sich das Booker-Preisgeld in Höhe von umgerechnet 59.000 Euro. Der höchst dotierte Klassikpreis geht in diesem Jahr an das internationale Opernfestival im französischen Aix-en-Provence. Der Birgit-Nielsen-Preis ist mit 1 Million US-Dollar dotiert und wird alle 3 Jahre in Stockholm vergeben. Gestiftet wurde der Preis noch von der schwedischen Sopranistin selbst. Placido Domingo, die Wiener Philharmoniker, sie haben ihn schon. Dirigent Sir Simon Rettel gratulierte so.
Birgit Nielsens desire to reward not only excellence.
Es war Birgit Nielsens Wunsch, nicht nur herausragende Leistungen zu belohnen, sondern auch die Weiterentwicklung der Kunst von Oper und Konzert zu fördern. Dafür könnte es kaum einen würdigeren Empfänger geben als dieses Festival. Gestorben ist der US-amerikanische Schauspieler George Wendt. Er wurde mit der Kultserie Cheers bekannt. 6-mal wurde er für seine Rolle in der Sitcom für einen Emmy nominiert. Wendt wurde 76 Jahre alt.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Daran gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. 2 Themen dort. Einmal die Razzia gegen die rechte Terrorgruppe und der Bundestag hat seine Ausschussvorsitzenden gewählt. Ihnen einen guten Abend.